Ich möchte gerne mit uns beten. Herr Jesus Christus, vielen Dank, dass du uns heute Morgen begrüßt hier in deinem Gottesdienst und uns begegnen willst. Du hast vor Augen, was wir mitgebracht haben. An erfreulichen Erfahrungen, die wir gemacht haben in der letzten Woche, vielleicht auch heute Morgen. An bedrückenden Erlebnissen, an Sorgen und Not und an Wünschen und an Sehnsucht. Ach Herr, sprich du hinein in unser Leben. Beschenke uns doch auch miteinander, wie du es so großartig kannst, dass wir, wenn wir nachher nach Hause gehen, erfahren haben und sagen können, du bist hier heute Morgen bei uns und du gehst mit uns durch diesen Tag und in diese Woche. Wir haben dich nötig, Herr. Öffne uns bitte für dich. Amen. Der Bibeltext aus dem Propheten Jesaja, heute wieder einer, so wie letzten Sonntag schon, diesmal nur ein paar Kapitel nach dem vom letzten Sonntag, hat sehr viel mit dem Drachen zu tun, finde ich, von dem wir eben gehört haben. Deshalb zeige ich ihn nochmal. Das Volk Israel und das ja als ein Beispiel für alle Völker. Es ist ja deshalb so falsch zu meinen, die Juden seien irgendwo besonders schlimm oder so, wie es ja in unserer Geschichte schon war, weil sie eigentlich nur als ein Beispiel für die Menschheit stehen. Und dieses Volk hat wie der Drachen gemeint, dass der lebendige Gott das Leben nur einengt mit allem, was er so an Geboten so sagt. Und nun ist ihr Höhenflug beendet. In diese Zeit hinein spricht unser Predigtext. Ja, sie waren da noch kurze Zeit so ein bisschen rumgeschwebt, fanden das vielleicht auch ganz toll. Und nun waren sie in Form der Besetzung durch fremde Völker längst hart auf dem Boden aufgeschlagen. Nun hatten sie die Konsequenzen vor Augen. Viel besser als in der Zeit, da es ihnen noch gut ging. Und jetzt spricht Gott sie an. Offensichtlich können sie jetzt wieder hören. Er hatte vorher auch gesprochen. Aber man kann, auch wenn das anatomisch nicht funktioniert, aber ja doch übertragen, auf den Ohren sitzen. Sie haben sich verirrt auf ihrem Weg ohne Gott. Und es könnte sein, dass sie jetzt offen für ihn sind. Und er begegnet ihnen mit Trost und ruft sie zurück in die Gemeinschaft mit sich. Das lesen wir jetzt einmal. Achso, haben wir schon. Entschuldigung. Jesaja hat von Gott auszurichten, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras. Und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt. Die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bauch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Gott ruft auf, sein Volk zu trösten. Und er ruft sein Volk auf, zurückzukommen in seine Arme. Der Titel der Predigt lautet Trost für Verirrte. Gott sendet extra Boten jetzt. Die Lage des Volkes ist unerträglich. Die Zukunft sieht düster aus. Jetzt weiß man, wie ein Leben ohne Gott aussieht. Davor hatte Gott für das tägliche Leben natürlich Bedeutung, na klar, dekorative. Klar, also wer im Volk Gottes aufwächst, wer im christlichen Elternhaus groß wird, wer vielleicht ein bisschen was von Christlichkeit auch hält, der wird ja nicht behaupten, dass es Gott nicht gibt. Wo kämen wir denn da hin? Unmöglich. Oh nein. Aber wie das Leben funktioniert, das weiß ich ja selbst. Was so richtig und falsch ist. Gott kann gerne was dazu sagen, so als Ratschlag. Aber was ich mache, was ich dazu denke, wie ich mich verhalte, das soll er doch bitte mir überlassen. Bin ja kein kleines Kind. Solange ich Gründe für mein Handeln habe, muss das doch richtig sein. Das sieht Gott doch bestimmt auch so. Die Bibel wird vielleicht zitiert. Das kann man. Man kann die Bibel zitieren, ohne ihr zu glauben. Das geht. Hervorragend. Also habe ich in meinem Leben auch schon praktiziert, leider. Predigten werden gehört. Die sind auch gut, wenn sie genau das sagen, was ich auch sagen möchte. Wenn der Prediger mir und meinem Lebensstil widerspricht, hat er halt keine Ahnung. Das ist manchmal ganz einfach. Die Bibel ist ja schon ein gutes Buch. Aber wenn sie meinen Gedanken und Gefühlen widerspricht, ist sie halt nicht zeitgemäß. Tja, was sollen wir denn da machen? Man hat ja heutzutage auch keine Zeit mehr, das Gehörte und Gelesene in Ruhe im Gebet mit Gott zu besprechen und vielleicht sogar noch eine Antwort zu erwarten. Schließlich warten doch schon wieder so viele WhatsApp-Nachrichten auf mich oder E-Mails. Und man gucke sich mal an, was heute so im Fernsehen und im Internet alles für Filme laufen. Das muss doch auch irgendjemand gucken. Da kann ich mich doch nicht ständig mit Gott beschäftigen. Wie soll das denn gehen? Ich habe auch so viel zu tun. Ja, wenn du wüsstest, wenn mir Gott was zeigen will, kann er das doch schnell mal zwischendurch machen. Wenn ich zum Beispiel zum Friseur laufe oder mir gerade ein Brot schmiere oder so. Natürlich ist Beten wichtig. Sehr sogar. Ich rappel bei jeder Mahlzeit mein Tischgebet runter. Na klar. Das mache ich auch im Restaurant, so dass die Leute das mitkriegen. Wogegen gar nichts anzuwenden ist. Sie sollen ja sehen, dass ich Gott danke. Am Anfang und auch am Ende jeder Sitzung in unserer Gemeinschaft wird auch gebetet, ja, dass Gott doch bitte unsere Pläne segnen möge. Dann soll er doch auch mal zufrieden sein, oder? Mich beunruhigen ja manchmal diese komischen Christen schon, die behaupten, dass das Leben mit Jesus ein Nachfolgen ist. Also, das würde ja bedeuten, Jesus geht voran und ich gehe mit ihm dorthin, wo er mit mir hingehen will. Und er tut dort durch mich das, was er tun will. Das wäre ja Nachfolgen. Dann würde es heißen, dass Gott mir gar nicht auf meinen eigenen Wegen folgt und sie absegnet. Aber ich vermute immer, die übertreiben das ein bisschen. Die haben auch keine Ahnung, wie die Dinge für mich wirklich sind. Dass das bei mir eben so nicht geht, das versteht ja wieder keiner. Schließlich muss sich das Leben auch schön anfühlen. Mehr kann Gott doch wohl nicht im Sinn haben für uns. Und das bekomme ich auch ganz gut ohne ihn hin. Er kann mir manchmal ruhig ein bisschen helfen. Ich habe das jetzt mal versucht zu beschreiben. Das ist zu allen Zeiten dasselbe mit uns Menschen. Das hat natürlich im Volk Israel damals anders ausgesehen, vielleicht auch anders geklungen. Aber das können wir zu jeder Zeit erleben. Der Mensch vergisst, wie tief das, was die Bibel Sünde nennt, dieses Misstrauen und die Gleichgültigkeit gegenüber Gott, wie tief das das menschliche Leben beschädigt und zersetzt. Das übersehen wir gerne. Deshalb verlässt man sich so oft auf seine eigenen Möglichkeiten. Wie der Drachen so gerne ohne Leine fliegen würde, so möchte der Mensch von seinem Wesen her so gerne mal ohne Gott durchs Leben fliegen können. Ja, wir merken das ja auch daran, dass wir Gott manchmal bitten, gib mir Kraft für dies, gib mir Kraft für jenes. Das war gerade so ein tolles Gespräch wieder am Mittwoch im Bibelgespräch. Ja, gib mir Kraft, so, und dann kann ich auch wieder alleine. Ja, gib mir die Kraft und dann kann ich ohne dich. Als ob das so gedacht wäre, christliches Leben. Aber na gut. Jetzt hat Jesaja die Botschaft an das Volk. Gott hat sich das nun lang genug angeguckt, wie ihr euch ohne Halt vom Wind umhertreiben lasst und euch dabei selbst und auch eure Mitmenschen beschädigt. Jetzt greift er ein. War schon letzte Woche das Thema. Ihr habt euch mit eurem Leben unabhängig von ihm gehörig verirrt, aber er will euch eure Schuld, euer Misstrauen vergeben. Er will euch befreien aus der Sklaverei unter den Mächten dieser Welt, die euch Leben versprechen und es doch nicht geben können. Wir gucken uns den Ruf in drei Abschnitten an. Erstens wird uns gesagt, lasst Gott an euch ran. Zweitens, lasst Gott eure Mitte sein. Drittens, lasst Gott für euch sorgen. Lasst Gott an euch ran. Tja, das ist uns gar nicht immer vor Augen, wie entscheidend hier das Reden von der Vergebung der Schuld ist. Wird einem Menschen seine Schuld nicht vergeben, kann er nicht leben. Es mag eine Zeit lang noch gut aussehen, wie ein Fisch, der aufs Land genommen wird und dann noch ziemlich gut zappelt. Sieht sehr lebendig aus. Ist es aber nicht. Das heißt, in dem Moment schon noch, aber danach ist er bald weg vom Fenster. Wenn Gott uns nicht vergibt, ist kein Leben möglich. Deshalb, also nur so kann man diese Botschaft verstehen, die vorher gesagt wurde, Gott vergibt euch. Er gibt Raum, durchzuatmen. Er gibt Raum, unsere Abkehr von ihm aufzugeben. Deshalb spricht Jesaja davon, dass Gott in der Wüste einen Weg machen lässt. Ja, ohne Gott sind wir in der Wüste. Und nun ruft Jesaja und nachher nimmt Johannes der Täufer auf den Weg für Gott frei zu machen, ihn gerade zu machen, ihn eben zu machen. Da ist wörtlich die Wüste zwischen Babylonien und dem Heimatland Israel gemeint, weil das Volk Gottes immer dorthin will. Dann sind sie wieder frei in ihrem eigenen Land, in dem Land, das Gott versprochen hatte, hier könnt ihr leben. Die Wüste ist auch übertragen gemeint. Diese Existenz unabhängig von Gott, das vertrocknete Leben. Wir hatten es letzte Woche schon, das eigene und das der anderen. Einen ebenen Weg durch die Wüste machen, ist damals technisch völlig unmöglich gewesen. So wie wir heute Autobahnen bauen, ging das damals nicht. Aber Gott bekommt das hin. So wie, auch wenn wir Autobahnen bauen können, wir trotzdem keine Wege zu Herzen bauen können. Gott aber die Wege zum Herzen eines Menschen findet. Es geht darum, alles abzubauen, alles einzureißen, zu beseitigen, was Gott daran hindert, bei uns Raum zu haben. Vor allem auch aufzuräumen mit diesem Hochmut, Also der uns ja zu hoch fliegen lässt, uns überheblich sein lässt. Wir könnten auch nur eine Sekunde unabhängig von ihm leben. Johannes der Täufer hat das aufgenommen. Er hat sich als dieser Prediger in der Wüste verstanden. Und er hat gerufen, dass die Menschen umkehren sollen zu Gott. Dass sie Gottes Gebote wieder ernst nehmen, sich ihm zuwenden. Gott will vergeben. Damit der Schaden aber nicht einfach weitergeht, ist es wichtig, dass wir unsere Schuld auch erkennen. Und deshalb hat Johannes der Täufer sogar die Leute ausdrücklich auf ihre Vergehen angesprochen. Direkt, und zwar vor den anderen. Deswegen ist er auch ins Gefängnis gekommen, weil er das sogar bei einem König gemacht hat. Schon spannend. So, kann man mal in dieser Hinsicht lesen, was der sich da eigentlich getraut hat. Oder sagen wir es mal so, was Gott ihm in seinem Leben zugemutet hat als Prediger. Denn man hätte es angenehmer haben können, als den Leuten so unangenehm zu werden. Ja? Wer Schuld anspricht, hat immer vielleicht selbst die größten Nachteile, vor allem wenn es nicht angenommen wird. Und nun sind wir auch zur Umkehr eingeladen. Lasst Gott an euch ran. Gib doch mal die Angst auf, dass er dir zu nahe treten will, im Sinne von, er will immer irgendwas von dir, was nicht gut ist für dich. Das kannst du ja schon daran erkennen, wie er mit deiner Schuld umgegangen ist. Eigentlich würde sie uns unser Leben kosten. Und wer gerne auf eigene Rechnung am Ende seines Lebens mit Gott über sein Leben gucken will, der kann das auch tun. Dann wird sie auch sein Leben kosten. Das ist so. Jesus hat das immer wieder auch deutlich in den Mund genommen, was Hölle bedeuten kann, nur mal menschlich verstanden. Und dann ist er für unsere Schuld an ein Kreuz gegangen, muss man sagen. Man hat ihn da natürlich rangenagelt, aber er hätte das leicht verhindern können. Ja, zum Advent, zu Weihnachten gehört genau auch diese Nachricht, denn ohne diese Nachricht ist das nicht zu denken. Dafür ist er gekommen, für dich und für mich sein Leben herzugeben. So ist nämlich in ihm die Herrlichkeit Gottes offenbar geworden, weil sie darin besteht, wie Gott liebt. Und dass er sich sogar alles kosten lässt. Und das wurde schon 700 Jahre, bevor es geschieht, so angesagt. Jesaja selber hat einige Kapitel nach unserem Text davon gesprochen, ohne dass man zu dem Zeitpunkt schon wusste, um wen es hier geht. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Jetzt kommen die Bilder wieder. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Und nun erfährt jeder Vergebung, der seine Schuld vor Gott bekennt, der bekennt, dass er schuldig ist. Und damit verbunden ist eben die Umkehr, zu der Johannes aufruft. Denn an Jesus wird deutlich, so wie wir leben, führt es geradewegs in den Tod, sonst wäre er ja nicht für uns gestorben. Ich brauche immer wieder dieses Erschrecken über mein eigenes Herz. Wenn du es auf eigene Faust löst, die Dinge in deinem Leben. Wenn du es machst, wie es dir in den Sinn kommt, dann führt das für dich und andere geradewegs in den Tod. Es zerstört das Leben. Ja, was anderes wird ja nicht deutlich, wenn da einer für mich am Kreuz hängt an meiner Stelle. Was soll das sonst heißen? Diese Entdeckung ist wichtig. Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel hat nämlich von der billigen Gnade gesprochen. Gnade, geschenkte Vergebung, die geschieht ohne Wirkung. Ohne, dass es was im Leben bedeutet. Einfach nur, Gott vergibt mir, na gut, jetzt kann ich ja weitermachen wie vorher. Diese Vergebung gibt es nicht. Gott vergibt uns so gerne unsere Schuld und er hat sie getragen, damit sie ihre Macht verliert auf unser Leben, ihren Zugriff auf unser Leben verliert. Nicht, damit wir darin weiterbrodeln und uns weiter zersetzen lassen von diesem Misstrauen gegen Gott. Den Weg für Gott bereit machen würde also als Aufruf hier heißen, dass wir bereit sind, unser falsches Denken, Reden und Verhalten zu sehen. Und sich zu wünschen und auch dafür tun, was man kann, die Dinge wieder zu ändern. Ist manchmal nicht möglich. Aber das wenigstens mit Gott zu besprechen, darum geht's. Er möchte an uns heran. Er möchte unser Leben erfüllen, unser Herz erfüllen und das Leben bestimmen. Und du kannst den Abstand verlassen, den du vielleicht zu Gott genommen hast, und wieder herzutreten, denn er ist längst zu dir gekommen. Er empfängt dich mit offenen Armen und will es in deinem Leben gut machen. Lass ihn doch ran. Dann wirst du auch erfahren, dass du dich auf ihn verlassen kannst. Darum geht es nämlich als Zweites. Lasst Gott eure Mitte sein. Hier wird jetzt so negativ über das Geschaffene gesprochen. Fleisch ist ja das Geschaffene. Ja, wir haben ein Fleisch. Ja, denn in dieser Welt ist das Geschaffene jetzt vergänglich. Es geht vorüber, es besteht nicht ewig. Das gilt gerade auch für den Menschen. Und das wird hier noch einmal ganz deutlich ausgesprochen. Warum? Weil sich das Volk Israel immer wieder auf Menschen verlassen hat, nämlich zum Beispiel auf die ägyptische Heeresmacht. Oder sie haben gezittert vor der babylonischen Macht, die sie nämlich jetzt gefangen genommen haben. Und jetzt macht Gott deutlich, wisst ihr was? Die Bauklötze schieben hier nicht die Mächtigen dieser Welt. Die Bauklötze der Weltgeschichte schiebe ich. Ich habe zu entscheiden, wann hier welches Volk wohin geht und wo nicht. Aber gerade deshalb, Leute, warum habt ihr euch nicht an mein Wort gehalten? Wenn ich doch der bin, der es durchschaut und der es kann. Hier geht es ja nicht um Prahlerei. Hier geht es um einen Gott, dessen Herz so für uns brennt, dass er alles gibt für uns. Und dessen Wort ewig bleibt. Was Gott gesagt hat, wird noch gelten, wenn keiner mehr etwas davon hören kann, was Menschen hier gesprochen haben in dieser Welt. Es werden so viele Dinge gesagt und gesprochen und gemacht. Aber das, was von dem Geschaffenen, Vergänglichen in die Wege geleitet wird, das wird alles mit dieser Welt auch zugrunde gehen. Jesus hat das selber auch mal so gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. In ihm hat sich ja alles erfüllt, was Gott versprochen hat. Und er will uns durch ihn mit in seine Ewigkeit nehmen. Da schließt sich eben der Kreis. Wer zu Gott umkehrt, der findet ins ewige Leben. Denn Gott kann man wirklich vertrauen. Seine Worte haben Bestand. Und das sollen sie auch in unserem Leben haben. Sie umzusetzen, auch wenn es mir vielleicht gerade nicht passt. Sich davon festhalten zu lassen, auch wenn ich nicht sehe, wie ich hier durchkommen soll. Gott kann's. Und was er spricht, das geschieht. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Lass ihn doch deine Lebensmitte sein. In dieser Welt wirkt noch nicht alles befreit. Wir sind immer noch in der vergänglichen Welt. Aber trotzdem soll das Volk Gottes schon mal anfangen zu jubeln und sich zu freuen. Denn Gott wird das Leben ermöglichen. Lasst Gott für euch sorgen als Drittes. Das Volk Gottes soll die Botschaft von Gottes Trost und Hilfe nicht nur hören. Das zuerst. Aber sie sollen sie rausposaunen in die Welt. Dass der vertrauensvoll ist, der mit uns spricht und der dafür da zuständig ist, dass es uns überhaupt gibt. Gott ist da. Das war ihr Problem. Davon haben sie nichts mehr gemerkt. Denn er hat sich vor ihnen verborgen. Und jetzt sagt er, seht, da ist euer Gott. Er ist ja in seinem Sohn zu uns gekommen, ihr Lieben. Und hat uns vom Tod zum Leben freigekauft. Er ist der gute Hirte, der sein Leben gibt für seine Schafe. Und er führt uns dahin, wo wir leben können. Bei seinem ersten Kommen hat Jesus den Weg zu Gott freigemacht für uns und uns seine Liebe erfahren lassen. Und wenn er noch einmal kommt, dann stellt er die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott wieder her. und darfst und kannst und sollst du glauben. Und er wird dir alles geben, was du brauchst, auf diesem Weg dahin. Und du darfst es gerne weitertragen. Ja, wir können schon im Staub dieser Erde Gott und seine Liebe erfahren, handgreiflich. Er hat uns mit dem Gebet die Möglichkeit gegeben, alles mit ihm zu besprechen. Es ist ja gerade kein notwendiges Übel oder eine lästige Pflicht, so wie ich es am Anfang dargestellt habe, sondern du hast Audienz beim König. Audienz beim König der Welt, der dich so gerne hören will. Auch nicht nur, wenn du was zu bitten hast, sonst auch. Und er gibt jedem, was er braucht. Das wird hier beschrieben. Die schwachen Lämmer trägt er an seinem Gewand, die Mutterschafe führt er. Er weiß, mit uns umzugehen. Deshalb brauchen wir nicht mehr nur die üblen Zustände beklagen, unter denen wir leben. Gott wird schon Segen für uns und andere daraus machen. Das werden wir vielleicht aber erst am Ende sehen. Aber wir sollen schon mal anfangen zu jubeln. Warum denn seine Lebenszeit mit Jammern vergeuden? Aber wir sind eingeladen, wir feiern gleich auch das Abendmahl. Auch das Weihnachtsfest in diesem Jahr, wo deutlich wird, Gott ist gekommen für uns, als Anstoß zu nehmen, ihm nachzufolgen. Nicht auf eigene Faust loszugehen, sondern dorthin zu gehen, wo er mit uns hingehen will und dort ihn tun lassen, was er durch mich tun will. Mit ihm verbunden bist du wie der Drachen vom Anfang im Leben voll auf der Höhe. Und deshalb dürfen wir den Ruf hören und ihn auch gerne weitergeben. Er ist Trost für Verirrte. In Jesus geht Gott dir nach und ruft dich zu sich. Er tröstet dich in allem Schaden, den du in dieser Welt genommen und angerichtet hast. Lass ihn deine Lebensmitte sein, dann bist du mitten im Leben.